Vater, danke dir wieder jetzt für das Zusammensein. Danke, Vater, dass wir immer wieder neu vor dich treten können, dir danken können, dich bitten dürfen, mit dir reden können über die Dinge, die uns beschäftigen, Freude und Leid. Danke, Herr, dass du beides schenkst und wir lernen dürfen, auch mit beiden recht umzugehen, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade. Und schenk uns auch das rechte Verständnis für dein gutes Wort, Herr. Danke jetzt für die Zeit zusammen, segne sie uns. Amen. Manchmal, ich sage das ab und zu, man betet. Wir beten ja hier am Dauernhof, sagen wir jetzt, so wie jetzt, relativ oft. Ob vor Mahlzeiten, in der Früh, wir haben Mitarbeitergebetszeit um 7:30, dreimal die Woche. Ob beim Mitarbeitertreffen, hatten wir Nachmittag mit den Vollamtlichen. Immer wird gebetet. Vor fast jeder Stunde, der Eis nehme ich an, betet auch. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass er betet, aber ob er beim Unterricht betet, weiß ich nicht. Und manchmal fragt man sich, man redet doch immer dasselbe. Man sagt jedes Mal, Herr, segne diese Speise und was weiß ich. Und Herr, redet zu uns. Und manchmal denke ich mir, man trischt da diese Phrasen runter. Es ist nicht anders, als wenn man das Vaterunser runterleiert. Ich kann mich erinnern, als Volksschüler mussten wir jeden Tag Vaterunser beten. Und eines, das haben wir jeden Tag gebetet. Vaterunser, da war schon so ein gewisses Ding. Konnte jeder auswendig. Und dann mussten wir es mal niederschreiben, das konnten wir nicht. Aber es war, die Litanei konntest du. Aber wenn man so vor Gott tritt und betet, haben wir oft gedacht an Menschen, den man gerne hat. Ich nehme jetzt meine Frau. 25 Jahre schon verheiratet fast. Und man setzt sich in der Früh zusammen beim Frühstück und wisst ihr was, wir reden fast immer das Gleiche. Es gibt nicht viel Neues. Manchmal gibt es ein bisschen was Neues. Meistens redet es das Gleiche. Wie hast du gelaufen? Gut, schlecht, ja, passt. Was tust du heute? Ja, das und das und das. Und ja, wir. Und jeden Tag wieder das Gleiche. Und trotzdem ist es jeden Tag neu, weil den Menschen, den man gern hat, sieht man gern und man redet wieder das Gleiche. Und genauso ist es in der Beziehung zu Jesus. Man redet immer das Gleiche, es gibt nicht viel Neues. Der Prediger hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Du brauchst nichts Neues erfinden, sondern einfach in dieser Beziehung leben. Und darum sagt auch das Alte Testament, deine Barmherzigkeit, deine Liebe ist jeden Tag neu. So wie die Liebe eines geliebten Menschen neu ist, obwohl man genau wieder dasselbe redet. Trotzdem ist es neu. Das ist das Geheimnis irgendwie. Aber zurück zu unseren Seligpreisungen. Und zwar, wir haben heute Vormittag besprochen, die ersten drei Schritte zum Glück. Nämlich, Schritt Nummer 1, glückselig oder glücklich sind die, die geistlich arm sind, die die Erkenntnis haben, ich bin geistlich bankrott, ich bin nicht, was ich sein soll. Dann der zweite Schritt, ich gehe mit diesem Zustand, den armseligen Zustand, ich trauere darüber und gehe mit meiner Trauer zu Gott und werde von ihm getröstet, dem Parakleto, dem Heiligen Geist. Und dann, nachdem ich getröstet worden bin, selig sind die Sanftmütigen, nicht die Hochmütigen, sondern die Sanftmütigen, die sich der Führung Gottes freiwillig unterordnen, sagt der dritte Punkt der Seligpreisung, denn sie werden die Erde besitzen. Du weißt, wozu du lebst, du erkennst den Sinn deines Lebens. Natürlich kann ich den Plänen Gottes widerstehen, auch als Christ. Ich bin nicht überrascht, die meisten von euch, nehme ich an, sind Christen. Aber wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, ich will gar nicht so leben, was Gott so will. Ich will das leben, was ich will. Man kann natürlich den Geist Gottes widerstehen, den Heiligen Geist betrüben, sagt das Neue Testament. Schlag's mal auf, Lukas Kapitel 7. Da ist es sehr schön formuliert, finde ich, oder sehr klar vielmehr, was Buße bedeutet, Umkehr und auch die Möglichkeit, dass ich mein Herz verhärte. Im Lukas Kapitel 7 und Vers 29. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner, das waren die schlimmsten aller Sünder, sie haben Gott Recht gegeben. Das müsst ihr euch unterstreichen. Das ist für mich die beste Definition, über was Buße heißt. Buße tun, umkehren heißt, ich gebe Gott Recht. Sie haben Gott Recht gegeben. Das heißt Buße tun. Und dann lesen wir, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Johannestaufe war nämlich eine Taufe zur Buße. Und in Vers 30 interessanterweise steht, die Pharisäer aber, das waren die Religiösen, das waren die Kirchgänger. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten, die Theologen, die haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von Johannes taufen ließen. Sie haben keine Buße getan, sie haben Gott nicht Recht gegeben. Und wenn wir Gott nicht Recht geben, können wir den Ratschluss Gottes, den er für uns hat, wirkungslos machen. Das ist möglich. Auf jeden Fall, die ersten drei Punkte, da geht es um die innere Haltung eines Christens. Erkenntnis, dass ich arm bin, dass ich in der Trauer zu Gott gehe, mich trösten lasse und mich Gott unterordne. Jetzt ist die Frage, der ein oder andere von uns mag sich jetzt fragen, ja, wo stehe ich persönlich jetzt in meinem Glaubensleben? Habe ich eigentlich erkannt, dass ich geistlich arm bin? Hat mir dieser Zustand leid getan? Habe ich mich demütig der Führung Gottes untergeordnet? Und woran erkenne ich, ob es so ist oder nicht? Nun, die nächsten drei Schritte offenbaren es. Du kannst dich jetzt selbst prüfen. Und ich mich natürlich auch. Geht's bitte zu den Seligpreisungen. Wenn du wissen willst, wo du stehst, kannst du jetzt rausfinden. Vers 6. Der vierte Schritt zum Glück. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Was ist Gerechtigkeit? Gerecht sein heißt, das zu wollen, was vor Gott recht ist. Das ist gerecht. Wenn ein Mensch sagt, ich will das, was Gott will. Nur eine kleine Geschichte. Das ist vielleicht völlig unwichtig, aber ist egal. Aber da habe ich das so persönlich erfahren. Vor ungefähr einem Monat sind der Lothar, das ist unser Koch, und meine Frau, Tante Lore und ich, sind so am Bergmarathon gelaufen in Davos, es ist in der Schweiz. Da haben wir eine Läuferin, gell? Ich bin kein Läufer, ich habe es halt mal gemacht, ich bin noch nie im Marathon gelaufen. Aber da haben wir halt trainiert und so weiter, ein paar Monate, damit man den halt halbwegs laufen kann. Das geht so über ein bisschen Berge drüber und ist halt 42 Kilometer. Und dann genau die Woche vor dem Lauf bin ich krank geworden. Und da habe ich echt gehadert. Ich meine, das ist ja völlig was Unwichtiges. Und trotzdem hat es mich gestört, weil du läufst doch öfter mal. Der Charlie hat mir Turnschuhe geliehen oder zum Laufen oder verkauft viel mehr oder geschenkt. Und, dann trainierst und dann genau dahin natürlich krank. Und dann zwei Tage davor noch. Der Grund, warum ich hinfahre, ist, weil die haben vor dem Marathon immer einen Gottesdienst. Traditionell schon viele Jahre. Und die haben mich gebeten, die Botschaft zu machen. So habe ich gedacht, wenn ich schon dort bin, dann laufe ich halt mit. Und jetzt, ich wäre sonst gar nicht hingefahren, weil ich Samstag war der Lauf, Donnerstag war ich noch im Bett. Und ich musste aber hinfahren wegen dem Gottesdienst da. War übrigens ein super Gottesdienst, war echt ein Interview, das war so berührend und so weiter, aber nebenbei. Aber Freitag ging es mir auch noch nicht gut. Und das war dann so witzig, habe Gott gesagt, Gott, du hast drei Möglichkeiten. Entweder, wenn ich Antibiotikum brauche, dann kann ich sowieso nicht laufen, weil es nicht gesund. Oder ich wäre komplett gesund und kann normal laufen, so wie ich trainiert habe. Oder es geht mir halt so halb gut und ich schleppe mich halt durch. ob ich laufe. Und dann war das, ich habe Gott genau gesagt, was ich will. Was ich will ist, ich will voll fit sein und laufen, was ich kann. Das will ich Gott. Und dann war aber der Predigtext, war, Gott gibt dir, Philipper Kapitel 4, Gott gibt dir alles, was du brauchst. Da steht nicht, er gibt dir alles, was du willst. Er gibt dir alles, was du brauchst. Und jetzt war für mich die Frage, Gott, was brauche ich? Das eine ist, was ich will, und das kann man ihm ja ehrlich sagen. Aber das Schöne war dann, ich habe dann zu Gott gesagt, aber Gott, noch lieber als das, was ich will das, was ich brauche. Denn das ist für mich weit besser. Sieh, es geht letztlich darum, wollen wir nur das, was wir wollen, oder geben wir nach und sagen, Gott, noch lieber will ich das, was ich brauche. Denn das tut mir letztlich gut und den anderen auch. Und wenn hier steht, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, ist das zu wollen, was Gott für uns will. Übrigens, was mir hier gefällt ist, Jesus sagt nicht, selig ist, der gerecht ist, sondern selig ist, der da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Gerecht in dem Sinn, gerecht leben werden wir nie, auf dieser Erde nicht. Das hat einen einfachen Grund. Obwohl der Heilige Geist 100% in dir wohnt, bleibst du 100% biologisches Wesen. Mit deinen Willen, mit deinen fleischlichen, auch weltlichen Wünschen und Begierden, die wir alle haben. Und so werden wir es nie ganz erreichen auf dieser Welt. Es gibt ein paar Christen, die manchmal, ich habe einige von denen getroffen, die sagen, seit ich wiedergeboren bin, habe ich nie mehr gesündigt. Ich lebe total gerecht. Ja, bei allen dreien, das Wort ist nett, da habe ich gefragt, ob sie verheiratet sind und alle drei waren, einer war es nicht, aber die anderen zwei waren verheiratet. Dann habe ich gesagt, kann ich mal mit einer Frau sprechen? Und dann haben sie gesagt, die ist anderer Meinung. Ich sage, ja, das habe ich mir fast gedacht. Es ist nicht so, dass wir in diesem Leben gerecht leben können, 100%. Das sagt die Bibel auch nicht. Wir sind zwar gerechtfertigt, 100%, aber dieses gerechte Leben, das gefällt mir so am Apostel Paulus. Ich glaube, der war auch Christ. Und der sagt im Philipper 3, Vers 13, sagt der Apostel Paulus, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Ich habe es nicht ergriffen, aber eins tue ich. Dann sagt er, ich vergesse, was hinten liegt und ich strecke mich nach dem aus, was vorne liegt. Das heißt, mich hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ich will es. Und das ist, was Jesus hier sagt in der Bergpredigt. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Und ein Merkmal, wenn ein Mensch erkannt hat, dass er geistlich arm ist, wenn er darüber getrauert hat und sich sanftmütig der Führung Gottes unterworfen hat, ein Merkmal erkennst du daran. Nämlich, dass du einen Hunger und einen Durst hast nach dem Wort Gottes. Ein Grund, warum du hier bist, ist, du musst einen Hunger und Durst haben nach dem Wort Gottes. Warum würdest du sonst hier sitzen jetzt? Was immer sonst die Gründe sind. Aber das muss ein Grund sein. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, warum du Geld bezahlst und dich da reinsetzt und zuhörst. Das wundert mich sowieso oft. Also der vierte Schritt zum Glück ist, wir fragen nach Gottes Willen in unserem Leben. Übrigens, manchmal treffe ich auch kirchliche Leute oder die früher mal dabei waren oder auch Leute, die es ernst meinen und die sagen, weißt du was, ich weiß nicht genau, habe ich mich wirklich bekehrt? Bin ich wirklich wiedergeboren? Bin ich echt gläubig? Ein Merkmal, was ich diesen Leuten manchmal frage, ist, fragst du ab und zu mal, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Und wenn er dann sagt, ja, das tue ich, das ist ein ziemlich sicheres Zeichen, dass du wiedergeboren bist. Weil das fragt der Heilige Geist in dir. Er fragt nach Gottes Willen. Wenn du aber nie fragst, Gott, was willst du von mir? Dann muss man sich fragen, ob ich Gott jemals kennengelernt habe. Aber das ist ja nicht tragisch, dann kannst du ihn kennenlernen. Hans-Joachim Eckstein hat so schön gesagt, du kannst 1000 Schritte von Gott weggehen, aber es bedarf nur einen Schritt, um zu ihm zurückzukehren. Das ist das Schöne an Gott. Auf jeden Fall, ein Zeichen, dass wir die ersten 3 Schritte getan haben, ist Schritt 4, nämlich der Durst und der Hunger nach dem Willen Gottes. Der 5. Schritt im Vers 7, 5. Schritt zum Glück, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die Barmherzigen. Jesus nennt hier Barmherzigkeit und das gefällt mir so, weil ich glaube, es beschreibt das tiefste Wesen Gottes. Brennan Manning, den ich auch gerne lese, der hat gesagt, wenn du Gott gut nennst, das ist korrekt. Wenn du Gott Liebe nennst, so hast du recht. Aber wenn du Gott Barmherzigkeit nennst, dann weiß Gott, dass du Bescheid weißt. Barmherzigkeit ist wahrscheinlich die tiefste Eigenschaft und das Wesen Gottes. Das Wort barmherzig im Neuen Testament ist das griechische Wort splachnizomai. Ich zeige euch, wo dieses Wort steht. Schlagt es mal auf in Matthäus 9, nur ein paar Kapitel weiter. Matthäus 9, Vers 36. Matthäus 9, 36. Da in der Elberfelder übersetzt es, als er, Jesus, aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist das griechische Wort splachnizomai. Er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Als Jesus eine Menschenmenge sah, die so verloren war, was fühlte Jesus? Er wurde innerlich bewegt, splachnizomai. Das ist das Wort, das Griechische beschreibt die innersten Teile des Körpers, an denen der Schmerz am stärksten zu fühlen ist. Die Innereien. Wir alle kennen so Bauchkrämpfe. Das sind extreme Schmerzen. Und das beschreibt, das hat Jesus gefühlt, splachnizomai, wenn er verlorene Menschen gesehen hat. Er war nie gleichgültig. Übrigens, dieses Wort wird im Neuen Testament nur von oder über Jesus gebraucht. Abwandlungen von dem Wort werden auch für Menschen gebraucht, aber der Verb nur für Jesus. Ein andere Passage ist Markus Kapitel 1, Vers 41. Markus 1, 41. Da lesen wir 40 auch dazu. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, das ist Markus 1, Vers 40. Es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt. Und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht, ich will, sei gereinigt. Wie hat Jesus reagiert, wenn ein Mensch mit Lepra oder was immer zu ihm kam und sagt, willst du mich heilen? Jesus wurde innerlich bewegt. Und das ist dieses Wort, was wir mit Barmherzigkeit beschreiben. Und ein Beweis, ein Merkmal, für einen Christen, der die ersten 4 Schritte gemacht hat, ist Schritt 5, er spürt eine Barmherzigkeit den Menschen gegenüber. Seht ihr, das ist das eine, was den Pharisäern oft gefehlt hat. Die haben sehr richtig gelebt nach dem Gesetz. aber sie waren nicht sehr barmherzig. Sie haben Zöllner verurteilt. Jesus hat Zöllner geliebt. Er war barmherzig. Und das ist ein Zeichen, wo du dich selber fragen musst. Und ich möchte euch etwas bitten. Habt den Mut und fragt's mal an anderen, der euch gut kennt. Und frag mal, siehst du eigentlich Barmherzigkeit in mir? Und frag jemand, der ehrlich ist. Es ist manchmal gut, denn wir selber können uns oft ganz schwer einschätzen. Darum brauchen wir die Gemeinschaft. Und eine wahre christliche Gemeinschaft soll ehrlich miteinander umgehen, liebevoll, aber ehrlich. Also Schritt Nummer 5 war, wo Jesus sagt, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und dann Schritt 8, der sechste Schritt vielmehr, entschuldige, Vers 8. Aber der sechste Schritt zum Glück ist, im Vers 8, glückselig, die ein reines Herz haben oder die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was heißt es nun, ein reines Herz zu haben? Psalm 51, Vers 10 betet David, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Es ist ein Herz, das Gott schafft. Ein reines Herz ist nicht ein makelloses Herz, es ist ein gereinigtes Herz. Das griechische Wort ist kataros, gereinigt. Also ein reines Herz ist ein gereinigtes Herz, das Gott in uns schafft. Und ein reines Herz, im Englischen gibt es ein Wort, das kann in Deutsch leider nicht so gut übersetzen. Das nennt man a single-minded heart. Im Deutschen übersetzt würde das heißen ein einfältiges Herz. Aber einfältig ist ein bisschen simpel. Einfältig ist es Einfaltspinsel. Aber einfältig im Sinne, ich habe nur ein Ziel, single-minded. Ich gehe in eine Richtung. Das ist ein reines Herz. Manchmal ist es hilfreich, die Antithese zu beschreiben, was heißt es, nicht ein reines Herz zu haben? Nicht ein reines Herz zu haben ist, wenn ich neben meinem Christsein, neben meiner Christusbeziehung, die 5 anderen Dinge darüber stelle. Das heißt, wenn ich sage, das Hauptziel meines Lebens ist, beliebt zu sein bei Menschen, Menschenfurcht nennt das die Bibel, Applaus zu bekommen, das ist Nummer 1. Zweitens, erfolgreich sein im Beruf oder im Sport. Drittens, Luxus zu erreichen und reich zu sein. Viertens, Gesundheit und Wohlfühlen um jeden Preis. Und fünftens, ja, ich will auch mit Christus leben. Das heißt nicht, ein reines Herz zu haben. Das heißt nicht, dass wir nicht beliebt sein können, erfolgreich sein können, auch das heißt es überhaupt nicht. Aber die Frage ist, was treibt uns? Sind wir von der Christusbeziehung, werden wir da, leben wir als Berufene? Oder lassen wir uns treiben von den anderen Dingen? Wisst ihr, was ich in meinem Leben feststelle? Wenn ich die Christusbeziehung vernachlässige, und das ist immer dasselbe, und jetzt bin ich schon 50 fast und habe es noch nie gelernt, ich glaube, ich werde es nie lernen. Sobald ich die Christusbeziehung vernachlässige, als Berufener lebe, werde ich ein Getriebener. Es ist immer so. Dann werde ich getrieben, ich muss nur diese Bergtour machen und ich muss da noch laufen gehen und ich muss da noch fliegen gehen und ich muss das noch tun und so weiter. Und ich muss den noch besuchen und ich muss das noch lesen und ich muss das noch vorbereiten. Ich werde zum Getriebenen. Es ist immer dasselbe. Sobald ich zurückfinde zu der Christusbeziehung, werde ich ruhig. Und ich beginne wieder zu leben als Berufener. Und in meinem Leben, ich muss leider sagen, es geht immer so. Das ist ja das Komische dabei ist, man kapiert es, wenn man es wieder kapiert hat. Und weiß ja, es ist ja so. Und dann macht man wieder das Gegenteil. Also der Mensch ist schon blöd irgendwie. Ich versteh das gar nicht. Muss ich ehrlich, oder ich halt zumindest, ich weiß auch nicht. Vielleicht bist du klüger. Der Paulus in Philipper 3, Vers 13 beschreibt ein reines Herz, wo er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber eins tue ich. Ich jage dem Ziel nach. Das ist ein reines Herz. Ich will eins. Und Jesus sagt, wer das tut, der wird glücklich. Und damit kommen wir jetzt zur letzten Dreiergruppe. Eigentlich sind es nur zwei, weil das zweite und das dritte ist fast identisch. Die letzten drei glücklich sind. Und hier geht es darum, die Konsequenzen, die uns treffen, wenn wir die ersten sechs Schritte machen. Wenn ein Christ die ersten sechs Schritte vollzieht, dann wird 7 und 8 eine Konsequenz daraus sein. Nämlich der siebte Schritt, lesen wir im Vers 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die Friedensstifter. Was heißt es nun, ein Friedensstifter zu sein? Kannst im UNO-Sicherheitsrat sein, für Frieden eintreten. Du kannst Streit schlichten, wenn zwei Menschen sich streiten. Da gibt es ja die verschiedenen Persönlichkeiten. Gell? Wir sind alle verschieden übrigens. Gell? Der andere ist mehr so auf Konfrontation und das hält ein anderer gar nicht aus. Der muss immer schlichten. Du kannst gar nicht anders. Das hat in der Psychologie hat das alles einen Namen übrigens, aber ist egal. Oder ist Friede ein innerer Zustand oder ein äußerer? Eine Studie, die habe ich vor Jahren mal gelesen. Ein Londoner Forschungsinstitut hat eine Studie über die letzten 4000 Jahre gemacht, soweit es möglich ist. In diesen 4000 Jahren wurden 8000 Friedensverträge abgeschlossen. Es gab jedoch nur 268 Jahre ohne Krieg, soweit sie das nachvollziehen konnten. Das heißt, wir machen zwar viele Friedensverträge, aber es gibt keinen Frieden. Nicht auf dieser Welt. Und eins, was ich öfter mal mache mit Schülergruppen, auch in der Bibelschule oder so, aber bei Schülergruppen ist das funktioniert immer gut, darum mache ich das gerne. Für 14-, 15-Jährige, da frage ich sie, bist du eigentlich zufrieden, so wie du diese Welt vorfindest? Ich meine, du bist ja 15 Jahre, keiner hat dich gefragt, ob du hier sein willst, du bist einfach geboren worden. Bist zufrieden damit, alles super okay. Und dann sagen eigentlich fast immer alle nein. Dann frage ich, was läuft falsch, warum bist du nicht zufrieden? Und dann sagen sie, ja, diese Welt ist so voller Gier, dann schreibe ich das auf, Gier, und da gibt's Hass, und da gibt's jeder sucht nach Macht und all die Dinge halt, die einem so einfallen. Dann sage ich ihnen, ja, ich habe recht, ich stimme überein, die Welt ist schlecht, die Welt ist gierig, die Welt ist machtlüstern, die Welt ist hassvoll, die Welt ist geizig und so weiter. Stimmt alles. Dann sage ich jetzt noch eine Lösung. Angenommen, wir sind ein Schladming in der Schule, nehmen wir mal das an. Wir bauen jetzt eine große Mauer um Schladming herum, weil dann ist die böse Welt draußen. Weil die Welt ist ja böse, die ist gierig und so weiter. Und dann sind wir innerhalb der Mauer und dann können wir ein nettes, friedliches Leben führen. Dann frage ich, könnte es sein, dass sogar innerhalb der Stadtmauer in Schladming ihr Dinge findet wie Hass und Gier und Neid und Geiz? Sagen sie, ja sicher. Überall. Und ich sage, jetzt habe ich so ein Problem. Jetzt, die Welt ist schlecht und die Schladming ist auch schlecht. Ich sage, ich hätte noch eine Möglichkeit, das ist meistens in der Schule. Religionsstunden machen wir sehr viele. Wir machen im Jahr so 300 Einsätze mit unseren Studenten. Und da haben wir meistens so eine Andacht dazu. Und dann sage ich, noch eine Möglichkeit, wir machen jetzt eine Mauer rund um die Schule, weil dann ist die böse Welt draußen und das böse Schladming auch. Dann sind nur die Schule. Sage, könnte es sein, dass auch innerhalb der Schule Dinge wie Gier, Macht, Hass, Neid vorkommen? Und sagen, sicher, die Lehrer. Sage, ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist die Welt schlecht, Schladming ist schlecht, die Schule ist auch schlecht. Ich sage, noch eine Möglichkeit, geh nach Hause zu deiner Familie und dann baust du eine große Mauer um deine Familienhäuschen. Weil dann ist die böse Welt draußen, böse Schladming, die böse Schule, dann seid ihr in Frieden. Könnte es sein, dass du sogar in deiner eigenen Familie Dinge findest wie Hass, Gier, Neid und so weiter? Dann sagen sie, ja, was weiß ich, Großmutter oder irgendwer oder meine Schwester. Dann sage ich, jetzt wird es ganz eng, weil jetzt ist die Welt schlecht, Schladming ist schlecht, die Schule ist schlecht, deine Familie ist schlecht. Eine letzte Möglichkeit noch. gehst allein auf den Berg und dann setzt du auf den Bergspitz, machst eine Mauer rum und dann sitzt du ganz alleine am Bergspitze, alles Böse ist draußen und dann bist du endlich zufrieden und glücklich mit dir. Sag ich, könnte es sein, dass sogar wenn du allein auf dem Berg sitzt, du in dir selbst Dinge findest wie Neid, Geiz, Hass, Gier und so weiter. Da brauchen sie ein bisschen länger, aber die sagen dann, ja, eigentlich schon. Und seht ihr, das ist ganz wichtig zu erkennen. Das Böse ist nicht da draußen. Das Böse ist hier. Hier ist das Problem. Und wenn wir Friedensstifter sein wollen, wisst ihr, wo wir beginnen müssen? Hier drinnen. Darum ist ein Name von Jesus der Friedensstifter. Er bringt Frieden in unser Herz. Das heißt, ein Friedensstifter zu sein, heißt in erster Linie, vor Gott mit sich selbst in Frieden zu kommen. Ich kann nur Frieden geben, wenn ich Frieden habe. Und Friede ist nicht etwas Äußerliches nur, sondern viel mehr. Darum sagt Jesus im Johannesevangelium, den Frieden, den Äußerlichen, den lasse ich euch. Aber meinen Frieden, den gebe ich euch. Das ist der Friede, der deine Gier, deine Hass eindämmen, manchmal sogar auch heilen kann. Ich glaube, wie gesagt, nie 100% in dieser Welt, aber doch, wo man zu einem Frieden findet. Und darum ein Friedensstifter letztlich ist jemand, der anderen Menschen von Jesus erzählt, damit die Menschen mit sich selbst in Frieden kommen. Das ist ein Friedensstifter. Und er sagt hier, glückselig die Friedensstifter. Und wenn du ein Mensch bist, der die Armut erkannt hat, der trauert darüber, der zu Gott geht und sich sanftmütig seiner Führung unterwirft. Wenn du ein Mensch bist, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, das will, was Gott will. Wenn du barmherzig bist, wenn du ein reines Herz hast, ein Herz, das Gott nachfolgt, dann wirst du zum Friedensstifter. Du wirst nämlich anderen Menschen von Jesus erzählen. Und dann kommt der nächste Schritt. Und Jesus sagt, das ist jetzt der achte Schritt, im Vers 10. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und hier das neunte ist eigentlich fast identisch. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wenn ein Mensch ein Friedensstifter ist, wenn du jemand bist, der über Jesus redet, nicht nur im Bibelkreis, sondern auch draußen in der Welt, dann musst du immer mit drei Reaktionen rechnen. Wenn du über Jesus redest, eine Reaktion ist, sie werden dich ablehnen. Sie werden lachen über dich. Sie werden Falsches über dich reden, weil du störst. Oder sie werden nachfragen und sagen, erzähl mir mehr davon. Und sie nehmen es an. Oder drittens, ich finde die sehr oft, sie sind völlig gleichgültig. Das ist ein Merkmal unserer Gesellschaft. Weil das sind keine Atheisten, das sind Untheisten. Das ist ein neuer, das Wort hat es noch nicht gegeben. Aber das gibt es jetzt, weil das sind keine Atheisten, die sind nicht gegen Gott. Wenn du die fragst, seid ihr eigentlich dafür, dass es Kirchen gibt? Sagst du, das ist mir egal. Das sind keine Atheisten, das sind Untheisten. Also die völlige Gleichgültigkeit. Also die drei Reaktionen, mit denen musst du immer rechnen. Und ein Zeichen eines ehrlichen Christen, der ein Friedensstifter ist, wenn du über Jesus redest, dann weiß ich etwas über dich. Leute lachen dich aus. Manchmal reden sie falsch über dich, verleumderisch und böse. Das ist eine Reaktion, mit der müssen wir reden. Ist übrigens ein Versprechen. Schlag's mal auf, 2. Timotheus 3,12. 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 12, da schreibt Paulus an seinen Sohn, den geistlichen Sohn Timotheus, 2. Timotheus 3, 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist keine Wahrscheinlichkeit, das ist eine Sicherheit. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, sie werden verfolgt werden. Jeder Christ, der Christus bekennt, wird, und jetzt gehe ich zurück zu Matthäus 5, da sagt er, sie werden euch schmähen, das heißt, euch lächerlich machen. Sie werden euch verfolgen, sie werden euch das Leben schwer machen. Sie werden alles böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Sie werden hinter euren Rücken reden. Und wenn das so ist, sagt Jesus, freut euch. Ihr seid glückliche Menschen. Denn genauso ging es den Propheten vor euch. Macht ihr nichts draus. Siehst du, weißt du, was auch gut ist? Wenn, ich weiß nicht, wo du arbeitest oder lebst. Es ist gut, in der Firma mal eine Gelegenheit wahrzunehmen, ganz klar zu sagen, wofür man steht. Liebevoll und klar. Am Anfang wirst du viel Anfechtung haben. Aber da gilt der Spruch, ist der Ruf einmal ruiniert, sind die Zweiter ungeniert. Es wird immer leichter. Und mit der Zeit erwarten die Leute von dir, dass du was Geistliches sagst, weil sie wissen ja, wofür du stehst. Und dann noch später, wenn die Leute Probleme haben, kommen sie zu dir. Das ist eine interessante Sache, die ich immer wieder bestätigt sehe. Der Anfang ist immer hart. Ist auch dasselbe in Elternhäusern, wo die Eltern Atheisten sind oder streng religiös und dann wird ein Kind gläubig. Und das ist jetzt nicht mehr so religiös nach der Norm oder es ist nicht mehr, es wird ein bisschen komisch in ihren Augen. Am Anfang ist Chaos. Aber mit der Zeit legt sie das. Man muss nur klar dazu stehen, es fällt einem leichter. Und es ist auch so in unserer Zeit, wir sehen ja Christenverfolgung immer als etwas Bedrohliches. Ich freue mich auf keine Christenverfolgung, muss ich ehrlich sagen. Aber geschichtlich ist es so, dass in den Zeiten, wo die Kirche verfolgt wurde, das kann man geschichtlich nachvollziehen, ist die Kirche immer am stärksten gewachsen. Zum Beispiel in den ersten 3 Jahrhunderten, das war das Römische Reich, Christen wurden dann extrem unterdrückt, darum haben sie auch nie Kirchen oder Gemeindehäuser gebaut, das gab es nicht. Es gab nur Untergrundkirche, Hauskirchen. Nicht, weil Kirchenbauen falsch ist, sondern das ging nicht. Ersten 3 Jahrhunderten ist die Kirche von 120 Christen, das war zu Pfingsten, auf 7 Millionen Christen angewachsen. In der damaligen Zeit zählte die damals bekannte Welt, das Römische Reich, etwa 54 Millionen Menschen. 7 Millionen davon waren Christen. Historiker zitiert, die Kirche damals ist nicht trotz der Verfolgung, sondern wegen der Verfolgung so stark gewachsen. Und dann wurde das Christentum ja zur anerkannten Religion. Und dann ist es eigentlich eher runtergegangen mit der. Interessant auch vor 60, 70 Jahren ist es jetzt schon aus, als Mao Zedong die Herrschaft über China übernahm, da hat er ja alle Christen rausgeschmissen und 1 Million Christen wurden damals ermordet von Mao Zedong. Das schien für den Westen das Ende des Christentums in China. Rückblickend jetzt haben wir gelesen, dass in den Jahren der Verfolgung unter der Herrschaft von Mao Zedong die Kirche in China, ein paar Christen blieben übrig, 30 bis das 50-fache gewachsen ist. Das heißt, für jeden einen Christen, der zu Anfang von Mao Zedong noch übrig blieb, gab es am Ende seiner Regierungszeit 50. Nirgends sonst in der Welt ist die Kirche so schnell gewachsen. Nicht trotz, sondern wegen der Verfolgung. Übrigens, das war ganz witzig. Ich war vor ein paar Monaten, in Dubai. Und zwar auf dem OM-Schiff. Das kennen einige von euch, OM, Superorganisation auch. Das Schiff, die haben jetzt nur noch ein Schiff, die Logos Hope. Ist relativ groß, die haben 400 Mitarbeiter drauf. Und ich habe da die Andachten gemacht, 4 Wochen, da war es gerade in Dubai. Dubai hat mir nicht so gefallen, aber ist okay. Aber was witzig war, am Boot, am Schiff mit mir, war der Enkel vom letzten Kaiser von China. Der wäre jetzt Kaiser von China. Und hat jemand von euch den Film gesehen, Der letzte Kaiser? Das müsst ihr euch anschauen, das ist ein super Film. Ich weiß nicht, ob jetzt alles hundertprozentig stimmt in diesem Film, aber der letzte Kaiser von China, das war ein Baby zuerst, ist aufgewachsen und so weiter, in der verbotenen Stadt mit 1000 Eunuchen, die ihn halt bedient haben und so weiter. Und der Enkelsohn von dem, oder von seinem Bruder, glaube ich, der wäre jetzt, und er hat gesagt, meine Familie hat jeder Kopf, jeder Quadratmeter von China gehört. Und dann war ja das Ende dieser Dynastie und die mussten fliehen. Kommunismus kam dann. Und der ist dann, seine Familie ist dann nach Christchurch, Neuseeland, geflohen. Dort ist er auch geboren worden. Und die haben sich zu Christus bekehrt. Und inzwischen hat dieser bereits 24 Kirchen in China gegründet. Ganz netter Kerl. Ich möchte nochmal zusammenfassen jetzt. Und zwar von hinten nach vorne. Wenn du wegen deines Christseins noch nie Anfechtung erlitten hast, weißt du warum? Weil du kein Friedensstifter bist. Du redest nie über Jesus. Wenn du kein Friedensstifter bist, dann kommt es daher, weil du kein einfältiges, reines Herz hast. Neben dem Christsein oder über dem Christsein sind die 5 anderen Dinge, die dir wichtig sind. Wenn du kein reines Herz hast, dann kommt es daher, weil du nicht barmherzig bist. Du hast noch nicht gelernt zu geben. Wenn du nicht barmherzig bist, dann kommt es daher, weil du keinen Hunger und keinen Durst hast nach der Gerechtigkeit. Du hast kein Anliegen, so zu sein wie Jesus. Wenn du keinen Hunger und keinen Durst hast nach Gottes Gerechtigkeit, dann kommt das daher, weil du dich noch nicht sanftmütig seiner Führung unterworfen hast. Wenn du dich noch nicht sanftmütig seiner Führung unterworfen hast, kommt das daher, weil du noch nie Leid getragen hast über deinen Zustand, dass du ein Sünder bist. Und wenn dir dein Zustand nicht Leid tut, dann kommt das daher, weil du noch nicht erkannt hast, dass du geistlich arm bist. Und seht ihr, ich kenne ja die meisten von euch nicht, aber wenn du noch nicht erkannt hast, dass du geistlich arm bist, dann weiß ich etwas über dich. Nämlich, du bist nicht glücklich. Denn Jesus sagt uns in den Seligpreisungen, wie wir glücklich werden. Und das sind die 9 Schritte zum Glück. Und es geht hier um das Sein, nicht um das Tun. Darum übrigens ist Jesus immer zuerst Retter und dann Lehrer. Zuerst rettet er uns und dann hilft er uns und lehrt uns. Wenn du Jesus nur als Lehrer siehst, aber nicht seine rettende Hand erfahren hast, bleibt die ganze Bergpredigt ein hoffnungsloser Haufen guter Ideen, die kein Mensch erfüllen kann. Wir brauchen sein Leben. Und darum, nach diesen Seligpreisungen, kommen diese bekannten Sätze: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Nicht ihr sollt es sein, nicht bemüht euch zu sein, ihr seid es. Denn die Seligpreisungen sprechen darüber, was wir in Christus geworden sind. unser Charakter, unser Sein. Im Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr gebt das Licht der Welt, nicht bemüht euch zu scheinen. Nein, ihr seid es. Das ist, was wir geworden sind in Christus. Und im Vers 16, dieser schöne Vers, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit man eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlicht. Das heißt, als Christ, die Welt soll in uns Christen die guten Werke sehen und sollten zum Schluss kommen, da muss ein Gott sein, der das alles bewirkt. Die guten Werke sehen und Gott verherrlichen. Das ist, was Jesus hier sagt in den Seligpreisungen. Es geht um das Sein, um das, was wir sind. Beim Salz übrigens, da gibt es viele Parallelen. Salz, was ist Salz und so weiter. Ich habe schon viele gehört. Aber interessant, bei uns gibt es so die Bierzelte. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt. Gibt es nicht nur Bier, aber gibt es halt auch. Ich bin im Bergrettungsdienst auch. Immer im Frühjahr haben wir ein Bierzelt vom Bergrettungsdienst. Und da kommen die Leute halt, weil sie uns schätzen als Bergrettungsdienst. Und da die Hähnchen, da gibt es Hähnchen und Pommes frites und so weiter, gell? Und das sind kluge Männer, damit die Besucher viel trinken, wisst ihr, was die tun? Die salzen die Hähnchen und die Pommes ziemlich arg, weil dann trinken die Leute viel und dann bleibt uns mehr Geld. Das ist klug. Und wisst ihr, was wir sein sollten? Salz. Wir sollten Salz sein, damit Menschen an Durst und an Hunger bekommen nach Gott. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt Jesus auch im Vers 13, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Seht ihr, das Problem, glaube ich, ist, dass wir Menschen nicht lieben, sondern in unseren christlichen Grüppchen sind und die Menschen um uns herum ein bisschen das Gefühl kriegen, ja, die glauben, die sind besser als wir. Dann ist das Salz fade geworden. Das reißt keinen Hund vom Hocker. Sondern in der Welt sein. Es ist ja auch oft so, manchmal haben wir das Verständnis, hier ist die böse Welt und hier sind wir die Gemeinde Jesu. Und ab und zu müssen wir rüberlaufen, einen bekehren und dann zurückbringen da in diesen Kreis. Das ist überhaupt nicht biblisch. Das biblische Bild ist, ihr seid das Salz in der Welt. Ihr seid das Licht in der Welt. Wir sollten in der Welt sein, ohne so zu werden wie die Welt. Und ich gehe oft mit meiner Frau, wir gehen gerne in Bars. Es gibt hier nette Bars. Ich habe meine Frau übrigens im Pub kennengelernt. Das ist so eine, die Waldschenke heißt sie, so ein heurigen Lokal, da habe ich gearbeitet. Und da war sie halt eine Kundin und die hat mir ganz gut gefallen, so haben wir uns kennengelernt. Guter Platz, um Menschen kennenzulernen. Aber was ich immer wieder feststelle, wenn wir dort sind, die meisten Menschen kennen Jesus nicht. Aber es ist jedes zweite Mal, würde ich sagen, wenn wir da hingehen, habe ich ein Gespräch. Nicht, weil ich jetzt anfange, aber die kennen mich ja. Mich kennt jeder hier. In der Ramsau gibt es nur 2000 Leute, ich kenne auch jeden. Und wenn sie ein paar Bier haben, dann wird die Zunge ein bisschen lockerer und dann fangen sie an, über den Glauben zu reden. Und so kann man bezeugen. Und das ist so wichtig, glaube ich, Salz in der Welt zu sein, Licht in der Welt zu sein. Und es ist auch oft Fragen, Leute, hier, ihr seid ja hier da mitten im Winter, wenn du hier bist, da ist ganz schön Remi-Demi. Da ist die Planei und hinter der Planei ist die größte Après-Ski-Diskothek in Europa, die Tenne. Sagen Sie, es ist ja ein furchtbarer Platz. Sagen Sie, nein, das ist mein Lieblingsplatz. Hier sind wir mitten unter den Leuten, die Christus brauchen. Und ob sie dann die Hilfe annehmen, das ist eine andere Sache. Aber ich will nicht irgendwo hinterm Wald wohnen, da wo niemand hinkommt. Ich will da sein, wo die Leute sind. Und ich will sie gern haben. Egal, was sie glauben, egal, wie sie leben. Gerade eine liebe Freundin war bei uns aus Holland, wo in Amsterdam. Die war mit mir in der Bibelschule in Capenry Hall 89, mit mir und meiner Frau, die Toast. Und die arbeitet jetzt seit knapp 20 Jahren mit den Prostituierten im Rotlichtviertel. Jedes Jahr, treu, jede Woche geht sie hin und die Arbeit hat sich sehr, also sehr gewachsen in vielen verschiedenen Richtungen. Ich finde das so wunderbar. Lieben wir Prostituierte? Liebt ihr Prostituierte in eurer Gemeinde? Seht ihr, da kommt es hin. Das ist, wo wir barmherzig sind. Das, wo Jesus hingegangen ist. Und ich glaube, das ist das Salz, von dem Jesus spricht. Es ist gut, so eine Woche wie diese unter Christen zu sein. Ich habe gerade heute mit der Astrid geredet. Die Israeliten, die mussten ja jedes Jahr, die hatten drei Pflichtfeste in Jerusalem. Dreimal im Jahr mussten die nach Jerusalem, jeder gläubige Jude. Und wisst ihr, was die in Jerusalem tun mussten? Feiern. Dann haben sie Gottes Wort gehört. Dann haben sie, die mussten Geld mitnehmen, ich kann es alles nachlesen, um Wein zu kaufen und starke Getränke, das ist immer etwas unbiblisch am Dauer, noch ich weiß, aber ich nutze den nicht. Und um eine nette Zeit zu haben. Dreimal im Jahr. Es war Pflicht. Und wisst ihr warum? Weil Gott weiß, wie wir funktionieren. Gott weiß, wir brauchen das, um in der Gemeinschaft mit Gott und miteinander am Weg zu bleiben. Gott hat das nicht umsonst gemacht. Und so ist auch eine Woche wie diese, ich sehe das immer so als ein Fest Israels, wo man gemeinsam ins Wort Gottes schaut, miteinander redet, die Natur genießt, mal das tut, was man gerne tut, geht es auf ein Glas Wein, nicht bei uns, sonst wo, und genießt es und habt eine gute Woche. Das ist wichtig. Gott hat uns das verordnet. Und ja, es ist ja so. Und da haben wir leider oft vieles entstellt, was überhaupt nicht biblisch ist, sondern eher religiös und kirchengeschichtlich entstanden ist. Gut, ich bete noch zusammen. Dann, Vater, ich danke dir einfach für die gewaltigen Worte dieser Bergpredigt, die Seligpreisung. Herr, ich bete, dass auch ich immer wieder neu erkenne, dass ich arm bin im Geist und darüber traurig bin und mich an dich wende, um Hilfe bitte und mich trösten lasse von dir, dem Heiligen Geist. Ich bete auch, dass ich immer neu, jeder von uns neu sanftmütig sich deiner Führung unterordnet, dass wir wollen, was du willst. Dass wir wollen, was wir brauchen, nicht was wir wollen. Denn du weißt, was wir brauchen. Bete auch, Herr, dass wir barmherzig sind. Dass wir ein reines, ein einfältiges Herz haben und dir wirklich nachfolgen wollen. Dass wir einen Hunger und Durst haben, das zu tun, was recht ist vor dir, was du gerne tust. Und Herr, wir wissen, wenn wir so leben, erfahren wir auch Widerstand, wenn wir Friedensstifter sind. Dass wir nicht in die Gesellschaft reinpassen, dass wir den Status quo stören, unangenehm sind, weil wir dich lieben und dir nachfolgen. Und Herr, ich danke dir, dass wir darin lernen dürfen zu leben, uns gegenseitig ermutigen auf diesem Weg und Salz und Licht sind in dieser Welt, die dich braucht, ob sie es wissen oder nicht. Danke, Herr, dass wir alles von dir erwarten dürfen. Du allein kannst Menschen zu dir bringen. Wir können das nicht. Offenbare dich, du, den Menschen, die du liebst, den Menschen, die uns am Herzen liegen. Und das beten wir in deinem Namen. Amen.